Guten Abend, Online-Wieder-Fraktion vor Ort. Heute mit einem ganz besonderen Gast, möchte ich sagen, weil, wie wir das geplant haben, war Matthias Mirsch, der zuständige für Energiefragen, zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du in der Funktion auch zugesagt hast, mit mir über Energiepolitik, die Energiewende, erneuerbare Energien und wie wir unsere Ziele, unsere Ausbauziele erreichen können, zu diskutieren. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich freue mich sehr, den Generalsekretär der SPD in dieser kleinen Online-Runde begrüßen zu dürfen. Und ich weiß, es gibt bestimmt auch noch ein paar Fragen aus dem Chat dann, oder ich habe auch online schon eine gekriegt, die mit deiner neuen Funktion zu tun haben. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen über Energiepolitik reden, über erneuerbare Energien, wie wir das voranbringen. Du kennst meine Region, du kennst Traunstein, das Berchtesgadener Land und auch die umliegenden Landkreise sehr, sehr gut. Du warst da schon vor Ort und weißt natürlich, dass das Thema Umstieg zu erneuerbaren Energien, gerade PV ist bei uns ein großes Thema, aber durchaus auch Biomasse, Windenergie, verschiedenste Energieträger ein riesiges Thema ist. Und darum freue ich mich, dass du zu dem Thema noch eine Veranstaltung machst, obwohl ich natürlich weiß, dass du den Kopf voll hast mit ganz vielen anderen Fragen zurzeit. Für alle, die Matthias Mirsch noch nicht kennen sollten, was ich mir kaum vorstellen kann, Matthias ist 68 in Hannover geboren, von Beruf Rechtsanwalt, bis seit 1990 in der SPD. Das haben wir zwei gemeinsam. Wir sind ungefähr, glaube ich, gleich eingetreten. Der Vorsitzende des SPD-Bezirks Hannover bist du und hattest alle möglichen Fraktionen in der Bundestagsfraktion bereits. Seit 2005 bist du Mitglied. Du warst umweltpolitischer Sprecher, stellvertretender Vorsitzender für den Bereich Umwelt, Klimaschutz, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Sprecher der Parlamentarischen Linken, also des eher linkeren Spektrums der SPD-Bundestagsabgeordneten. Und du bist jetzt seit Oktober der neue Generalsekretär der SPD. Ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit nimmst und über, ich glaube, das spannende Thema und vielleicht auch für den Wahlkampf sehr, sehr relevante Thema, wie geht es weiter mit unserer Energieversorgung und wie können wir beschleunigen, dass mehr erneuerbare Energien, noch mehr erneuerbare Energien in Zukunft zur Verfügung stehen, mit mir diskutierst und vor allem die Fragen der Zuschauer aus dem Chat oder die, die vorher schon eingegangen sind, auch beantworten willst. Wir wissen ja mittlerweile, wir haben ein Ziel festgelegt mit dem Bundesklimaschutzgesetz, hin zu Treibhausgasneutralität. Ich glaube, 2045 ist die Zielmarke. Wir haben uns Ziele gegeben für 2030 mit 80% Strom aus erneuerbaren Energien und 2035 mit 100%. Ich finde, wir sind auch auf erstaunlich gutem Weg. Ich glaube, über 50%, 52% ist die Marke momentan beim Strom bereits. Wichtig ist natürlich auch noch die anderen Fragen, Wärme, Kälte, Verkehr mit zu bedenken und dort voranzukommen. Wir haben ein Energieeffizienzgesetz vorgelegt im letzten Jahr, wo wir auch nochmal eben die Frage, wo können wir denn eigentlich besser werden, was Einsparung, was effizienten Mitteleinsatz anbelangt, voranbringen wollen. Ich vermute mal, dass du das noch maßgeblich mit verhandelt hast im letzten Jahr. Also wir haben viel getan in dem Bereich erneuerbare Energien und die aktuellen Zahlen, glaube ich, geben uns recht, dass wir wirklich in den letzten 3 Jahren, in denen wir regiert haben, wirklich viel vorangebracht haben, um eben den berühmten Turbo für erneuerbare Energien zu zünden. Wir wissen aber, dass wir noch viel machen müssen. Wir wissen, dass auch die Frage Umstieg im Verkehrsbereich zum Beispiel ja zu erhöhten Strombedarf führen wird, dass neue Technologien wie künstliche Intelligenz erhöhten Strombedarf nach sich ziehen wird, dass auch, wie du immer so schön sagst, der grüne Wasserstoff muss auch mit grünem Strom oder grüner Energie produziert werden, dass auch natürlich noch mehr an Energiebedarf nach sich ziehen wird. Und gleichzeitig wollen wir den Umstieg schaffen, Industrienation bleiben, unsere Arbeitsplätze erhalten und vor allem diesen Umstieg auch für die Menschen bezahlbar machen. Das war dir immer als Fraktionsvize ein großes Anliegen. Da hast du, glaube ich, ganz viel getan, um das Heizungsgesetz damals auch vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Also man sieht, es gibt ganz viele Fragen in diesem Bereich. Jetzt würde ich dich einfach bitten, Matthias, vielleicht ein bisschen einen Einstieg, einen fachlichen Einstieg aus deiner Sicht zu machen. Wir haben ziemlich viele Fragen im Vorfeld schon bekommen. Ich sage es auch gleich vorweg, auch von einigen Verbänden und Firmen, die ich zwar stellen werde, aber nicht im Detail, weil das ist eine Fraktion vor Ort, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen stellen sollen und stellen können. Und Detailfragen bin ich auch gerne jederzeit bereit, im Nachgang dem nachzugehen und weiter zu beantworten. Aber wir haben ja sehr viele Bürgerfragen gekriegt, auch zur kommunalen Wärmeplanung und so weiter und so fort. Deshalb würde ich dich einfach bitten für einen kurzen Einstieg und dann lege ich mit den Fragen los.
Ja, liebe Bärbel, liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen erstmal und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Es ist natürlich eine besondere Zeit augenblicklich, aber es war mir wichtig, diese Zusage auf alle Fälle einzulösen. Und für mich ist das Thema Energie- und Umweltpolitik natürlich auch ein Thema, was ein Leib- und Magenthema ist, sodass ich das auch nicht als Generalsekretär ablege, sondern glaube, dass wir dort auch weiter kräftig die Dinge voranbringen müssen. Und ich sage gleich vorweg, nehme auch für die SPD in Anspruch, dass wir die ökologische Frage immer mit der Frage des sozialen Zusammenhalts und der wirtschaftlichen Vernunft zusammendenken müssen. Das ist an vielen Stellen außer Acht gelassen worden, wenn Leute, Parteien sehr stark auf den sogenannten Markt setzen. Teilweise auch, wenn nur auf ökologische Fragen gesetzt wurde und die Frage, wie kriegt man eine breite Gruppe der Bevölkerung auch dazu, dass sie mitmachen, dass sie nicht Angst vor diesem Wandel haben? Und da ist dann die Frage von Förderprogrammen etc. von entscheidender Bedeutung. Das haben wir alles erlebt und deswegen nehme ich für die SPD einfach in Anspruch, dass wir diesen Dreiklang wirklich auch versuchen, programmatisch umzusetzen. Wenngleich ich immer dazu sage, mit der Natur können wir nicht verhandeln. Es gibt Naturgesetze und deswegen sind wir aufgerufen, umso mehr die Frage des sozialen Zusammenhalts mit dem Klimaschutz oder die wirtschaftliche Frage mit dem Klimaschutz zusammenzudenken und die Möglichkeit zu schaffen, dass man effektiven Klimaschutz macht. Wir machen diese Fraktion-Vor-Ort-Veranstaltung in einer Zeit, wo ganz viel zur Disposition steht, nämlich einmal auf internationaler Ebene durch die Trump-Wahl. Da muss man leider damit rechnen, dass das, was er ja angekündigt hat, er auch realisieren wird. Das heißt, das Austreten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Schlimmer noch, er wird wahrscheinlich die Zuwendung, die Unterstützung der Vereinten Nationen in diesem Klimaprozess kappen bzw. massiv reduzieren, mit der Folge, dass die gesamte internationale Klimaschutzarchitektur, die wir bei den Vereinten Nationen auch gerade in Bonn angelegt haben, dass die ins Wanken geraten kann, wenn nicht die anderen Staaten sich zusammentun. Das muss man einfach wissen. Das ist für mich aber gerade überhaupt kein Grund zu sagen, naja, wenn die jetzt nicht machen, dann machen wir es auch nicht mehr, sondern wir haben viele, viele andere Staaten auf dieser Welt und wir sehen jetzt gerade in Baku, wo die Klimakonferenz ja gerade stattfindet, in einem fossil geprägten Land, dass wir trotzdem gerade deswegen Allianzen der Willigen brauchen. Und ich sage mal, eine Wirtschaftspolitik, die den Klimaschutz nicht im Blick hat, ist keine gute Wirtschaftspolitik, weil wir spätestens jetzt angesichts der Automobil Krise auch sehen, dass man viel zu lange darauf gewartet hat, auf die Elektromobilität auch als deutscher Hersteller zu setzen. Man hat viel zu sehr daran vertraut, in irgendeiner Form, dass der Verbrenner durchgeht. Wir können aber unsere Produkte niemals nur in Deutschland oder Europa absetzen. Wir brauchen die großen Kontinente in Asien, aber auch in den USA. Und insofern ist das eine Riesenherausforderung. National gesehen sehen wir jetzt schon, ohne dass die Parteiprogramme bzw. Wahlprogramme vorlegen, dass das, was wir, und Bärbel, du hast, finde ich, zu Recht darauf hingewiesen, wir haben, auch wenn die Ampel im Verruf ist als Performer, sage ich mal, weil dieser Streit an großen Stellen vorneweg stand, wir haben aber in der Ampel richtig viel geschafft, was den erneuerbaren Ausbau angeht. Wir haben beispielsweise ins Erneuerbare Energiengesetz geschrieben, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist von überragendem öffentlichem Interesse. Damit haben wir diese ganzen Abwägungsprozesse, die teilweise in Gerichtsverfahren erneuerbaren Ausbau gelähmt haben, haben wir wirklich beseitigt. Das sieht man jetzt auch an den Gerichtsentscheidungen, die teilweise auch höchstinstanzlich schon getroffen worden sind. Wir haben auch mit dem Wind-auf-Land-Gesetz beispielsweise etwas gemacht, dass wir das, was wir in den Jahren davor in der Großen Koalition niemals hinbekommen haben, dass einige Länder, zum Beispiel auch Bayern, sich ausgeklinkt haben, dass wir jetzt Länder verpflichten, bestimmte Ausbauquoten zu erfüllen. Anders kriegt man sonst Verbindlichkeit nicht rein. Und wir haben mit dem sogenannten Heizungsgesetz meines Erachtens das erste Mal, zwar wurde es völlig falsch angefangen durch Robert Habeck, weil man diese soziale Komponente aus meiner Sicht nicht ausreichend betrachtet hat, die kommunale Komponente nicht ausreichend betrachtet hat. Dazu kommen wir später noch. Aber wir haben das erste Mal wirklich den Gebäudesektor, der immer neben dem Verkehrssektor der Sektor gewesen ist, wo nicht ausreichend eingespart worden ist, den haben wir jetzt angefasst. Und da gibt es eine Struktur. Und über diese Struktur, glaube ich, wird man auch diese Klimaschutzziele im Gebäudebereich erreichen können, wenn es um die Klimaneutralität 2045 geht. Aber wir sehen, dass jetzt die politischen Mitbewerber, beispielsweise die CDU/CSU, kein klares Bekenntnis zu dem Ausbau der Erneuerbaren machen. Wenn Friedrich Merz sagt, Windräder sind hässlich und das ist einfach nur eine Übergangstechnologie, dann frage ich ihn, wo will er denn hin? Also wenn dann das berühmte Thema Atomkraft kommt, kann man sagen, guckt euch mal an, wo noch Atomkraftwerke gebaut werden und was vor allen Dingen aus ihnen geworden ist. Hinkley Point in England ist eine Investitionsruine augenblicklich, viel teurer als geplant und auch immer noch nicht fertig, mit Staatsgeldern, mit Staatsgarantien teilweise abgesichert. Ähnlich verhält es sich in Finnland, wo ein Kraftwerk neu gebaut worden ist. Aber an vielen, vielen Stellen sehen wir, das ist überhaupt nicht die Zukunftstechnologie. Das berühmte Thema Kernfusion höre ich auch seit den 70er Jahren. Es ist immer wieder hochgekommen und es führt dann dazu, dass wir Unsicherheit bekommen, Planungsunsicherheit. Und das ist Gift für den Ausbau der erneuerbaren Energien, den wir eigentlich brauchen. Das Gleiche sehen wir bei der FDP, wo wir gerade jetzt eben stolz darauf sein können, dass wir in diesen 3 Jahren mit einer Partei, die eigentlich die Erneuerbaren so jedenfalls nicht fördern will, dass wir so weit gekommen sind. Und ich sage ganz bewusst, es ist überhaupt noch nicht gesagt, dass wir beispielsweise diese Entwicklung eben auch so weitermachen können. Denn wenn wir Investitionsunsicherheit schaffen, dann kann das dazu führen, was wir gerade auch in der letzten schwarz-gelben Regierung erlebt haben, dass an vielen Stellen dann der Ausbau wieder nachlässt. Und das können wir uns alles überhaupt nicht leisten. Einmal auch wirtschaftspolitisch nicht. Da wird dann auch das Verbrenner aus in Frage gestellt, was ja kein faktisches Aus ist, weil wir Übergänge natürlich haben. Die Verbrennermotoren werden ja nicht vom Markt genommen, sondern es geht um Neuzulassungen. Wenn man hier wackelt, dann wäre das Gift für die Industrie. Also vieles, vieles steht jetzt auch wieder zur Wahl und ist wirklich nicht klar geklärt, sodass ich nur sagen kann, es gilt darum, diesen Klimaschutz effektiv zu gestalten, sozial gerecht, aber eben dann auch wirtschaftlich vernünftig. Und da haben wir ganz gute Angebote. Und insofern bin ich stolz auch, dass wir das jetzt in den letzten Jahren geschafft haben und freue mich jetzt aber auf eine spannende Frage-Antwort-Runde. Das bin ich ja gewohnt bei dir, Bärbel. Und insofern legen wir einfach mal los.
Ich danke dir ganz herzlich für den Einstieg. Ich glaube, da war schon ganz viel Spannendes drin. Du hast ja zu Recht nochmal auf die Unsicherheit, die durch das Hin und Her bei der Debatte zum Beispiel mit der Atomenergie ausgelöst wird, hingewiesen. In Bayern gerade wieder die Tage durch die Medien gegeistert, die Geisterdebatte, würde ich sagen, in der Söder wieder versucht, darauf hinzuweisen, man könne ISA 2 doch weiterlaufen lassen und man könne das doch den Rückbau wieder rückabwickeln, und das wäre doch noch alles möglich. Ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Da hast du völlig recht. Das verunsichert Menschen, das verunsichert aber auch Investoren und die Industrie. Und ich glaube, was wir in diesen Zeiten brauchen, ist mehr Sicherheit und Klarheit. Und das auszustrahlen und bei bestimmten Dingen, die eine bestimmte Zeit brauchen, im Umstieg auch dabei zu bleiben und klar zu sein. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ich fange mal mit den Fragen zur kommunalen Wärmeplanung an, weil ich das sehr spannend finde und die Kommunen eben auch ganz wichtig sind, die Bürger mitzunehmen, aber eben auch gerade das wichtige Feld, wo wir auch noch zulegen müssen, da Wärme- und Kälteerzeugung voranzubringen. Ich habe die Kollegin Rika Molnar, die ist Bundestagskandidatin in Rosenheim aus meinem Nachbarwahlkreis, und die möchte genau zur kommunalen Wärmeplanung wissen, wie genau, erstens, was man genau darunter versteht, vielleicht einfach auch für den Bürger meine Definition, was ist es denn jetzt eigentlich, und welche Vorteile das dann aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher bringt. Und vielleicht, das ist noch ziemlich sehr umfangreich, die ganze Frage, aber auch nochmal, was das bringt, also wie die Kommunen unterstützt werden bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig.
Ja, zwei sehr wesentliche Fragen. Das ist genau der Bereich, von dem ich sprach beim sogenannten Heizungsgesetz. Denn die Frage, welche Heizung soll ich mir anschaffen, die stellen sich ja dann viele Bürgerinnen und Bürger, wenn ihre Heizung irreparabel beschädigt ist. Das will ich jetzt hier nochmal sagen. Das Heizungsgesetz sieht ausdrücklich nicht vor, dass eine funktionierende Heizung rausgerissen wird und eine teure, moderne eingesetzt wird, sondern in dem Fall, wo eine Heizung irreparabel beschädigt ist und eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, dann gibt es die Verpflichtung, dass man auf eine Heizung modernen Typs, also keine fossile Heizung, zurückgreift. Und dazu gibt es ein Förderprogramm, was bis zu 70% Zuschüsse, keine Darlehen, sondern Zuschüsse vorsieht. Und das, was wir neu eingefügt haben im parlamentarischen Verfahren, ist die kommunale Wärmeplanung. Das heißt, wir sagen, bis spätestens 2029 muss jede Kommune in Deutschland eine kommunale Wärmeplanung vorlegen, weil wir nicht aus Berliner Sicht sagen können, was ist in Traunstein beispielsweise eine sinnvolle kommunale Wärmeplanung. Denn die regionalen Gegebenheiten vor Ort sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, das erste Mal, und ich merke das jetzt, weil ich ja auch in den letzten Monaten sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs gewesen bin zu diesem Thema, wir haben bis jetzt immer sehr stark über Einsparziele gesprochen. Ist es richtig, dass Deutschland 2045 klimaneutral wird? Soll es nicht vielleicht 2040 sein? In Berlin gab es eine Volksabstimmung über 2030. Man hat über diese Zahlen geredet, man hat aber nie über den Weg, über den konkreten Weg dahin geredet. Weder im Verkehrsbereich noch im Wärmebereich. Und jetzt sind wir das erste Mal in der Lage, dass flächendeckend alle Kommunen sich die Gedanken machen müssen, wie geht das eigentlich hier vor Ort, mit welchen Energiequellen, dass wir kommunal bei der Wärme tatsächlich 2045 klimaneutral sind. Und daran sitzen jetzt die Kommunen und sie sollen diese Wärmepläne machen. Das wird wahrscheinlich dazu laufen, dass vor allen Dingen nur bestimmte Gebiete, die in Ballungsräumen sind, nicht möglicherweise jede Ortschaft, die im Äußeren liegt, mit einer kommunalen Wärmeplanung versehen wird. Aber gerade da, wo Ballungsräume sind, wo Tausende von Menschen auf engstem Raum sitzen, müssen Kommunen zum Beispiel überlegen, wie sie es tun. Und dann werden Sie in anderen Bereichen möglicherweise Nahwärmenetze schon haben, über Biogas, aber auch über Pellets, Holzschnitzel. Bärbel, ich erinnere mich, wir haben uns bei dir vor Ort dort auch ein Projekt angeguckt, was ein sehr tragfähiges aus
Wasser,
meiner
ja.
Sicht ist. Insofern, diese Pläne, die werden jetzt überall aufgelegt und die Bürgerinnen und Bürger werden sich dann daran orientieren können. Was plant eigentlich meine Kommune? Und dann wird natürlich vor Ort auch die Diskussion noch kommen, inwieweit man in irgendeiner Form auch Bürgerinnen und Bürger dazu überzeugt, dann an einem Wärmenetz, was gerade gebaut wird, sich auch anschließen zu lassen. Das sind die Gegenstände von kommunaler Wärmeplanung. Und wie gesagt, sie können sehr unterschiedlich sein. Es können gerade in den Ballungsräumen wird Fernwärme eine wichtige Rolle spielen. Das Thema Großwärmepumpen, all diese Dinge. In den ländlichen Regionen möglicherweise sehr stark auch Biogas und Holz und Pellets, wo wir dann wieder aufpassen müssen, dass wir nicht neue Konkurrenzen bekommen. Dazu dienen aber die Wärmepläne eben auch, dass man das beurteilen kann. Und die Kommunen werden augenblicklich gefördert bei der Erstellung dieser kommunalen Wärmeplanung. Allerdings kommt das jetzt im Moment unter Druck, weil es eine Leistung ist, die möglicherweise auch vom Haushalt, von den Engpässen erfasst ist. Deswegen sind aber viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schon unterwegs gewesen und haben beim Bauministerium auch entsprechende Anträge gestellt, damit sie auch gefördert werden. Und mit zunehmender Zeit glaube ich auch, dass wir sogenannte Best-Practice-Beispiele bekommen. Das heißt, die Kommunen, die jetzt noch nicht unterwegs sind, die haben nicht das Problem, dass sie bei null vielleicht anfangen müssen, sondern sie können große Energiedienstleister wie beispielsweise mein Stadtwerk in der Region Hannover, in der City, bieten sogar Dienstleistungen auch jetzt für andere Kommunen an, aufgrund ihrer Erfahrungswerte, die sie bundesweit sammeln. Denn eins ist klar, irgendwann werden auch wieder dort die Fachkräfte, der Fachkräftemangel wird dann sichtbar werden. Und es gibt nur bestimmte Planer, aber insofern gibt es auch hier Dienstleister, die für die Kommunen, die jetzt bis jetzt noch nicht so weit sind, das Ganze machen. Und Ziel ist dann praktisch, dass wir ein flächendeckendes Netz haben, an das sich Bürgerinnen und Bürger halten können und dann eben überlegen können, wie plant eigentlich meine Stadt die Wärme der Zukunft.
Ganz herzlichen Dank. Ich merke das bei mir, bei ganz vielen Bürgermeistern, die sich wirklich auf den Weg gemacht haben, auch im letzten Jahr. Wir haben gemeinsam in Grassau die Fernwärme und auch die entsprechenden Energiequellen Erzeugungsstellen praktisch besichtigt. Ja, ich weiß aber mehrere Kommunen bei mir im Wahlkreis, auch in ländlichen Regionen, die sehr wohl überlegen, geht das nicht mit einer Großwärmepumpe? Wir haben Wasserkraft zum Beispiel als Energieträger, gerade eher in Richtung Gebirge und so weiter und so fort. Da gibt es eigentlich viele, die sich auf den Weg machen. Bin sehr gespannt, wie weit wir dabei kommen. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir sehr weit dabei kommen und auch für die Bürger dann ein Angebot machen, das für sie auch stabile Heizungspreise anbietet, weil das ist ja vielleicht auch etwas, was wir gelernt haben in den letzten Jahren. Wenn man dann mit solcher regionalen Wärmeerzeugung praktisch sein Haus beheizt oder im Sommer kühlt, kann man sich auf stabile Preise verlassen und hat die geopolitischen Folgen von Konflikten, wie zum Beispiel beim Ukraine-Konflikt, eben nicht mehr sofort auf seiner Stromrechnung dann präsent oder auf seiner Heizungsrechnung. Also spannendes Thema. Ich glaube, einige haben mich gefragt, ja, ich würde mal sagen, die Frage des Energiemixes ist nochmal so ein Thema. Jetzt nehme ich mal eine der Fragen, die auch von einem Verband kam. Ich habe die Frage so verstanden vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie, dass es eher um das Thema Technologieoffenheit, wenn ich das so bezeichnen darf, geht. Das ist ja etwas, was die FDP immer sehr gerne anführt. Also die Frage, mit welchen Energien man zum Beispiel dann, also mit welchen, ja, Methoden man die Energieerzeugung vornimmt und wie Kraftstoffe der Zukunft erzeugt werden, das ist eine solcher dieser Fragen. Ich möchte es aber auch einbetten in andere Fragen, die noch kamen von Bürgern, die auch nach dem Energiemix gefragt haben, zum Beispiel eben mit dem europäischen Energiemix, wie es da aussieht. Wenn man andere Länder hat wie Frankreich, wo noch sehr viel auf Atomenergie gesetzt wird und man den grenzüberschreitenden Stromhandel hat, wie sieht denn, wie passt das zu einem Energie oder einer Energieversorgung, die eben hauptsächlich aus erneuerbaren Energien stammen soll? Vielleicht kann man es irgendwie bündeln, zusammenfassen, diese zwei Fragen, weil am Ende geht es um die Frage, mit welcher Technologie und welchem Mix man CO2-Neutralität erreicht.
Absolut. Und das ist natürlich ein abendfüllendes Thema oder ein wochenfüllendes Thema, kann man eigentlich sagen, weil es fängt einmal davon an, wie sieht eigentlich die erneuerbare Zukunft generell aus? Das ist die Frage des Strommarktdesigns. Also wie sind Abrechnungsmethoden? Augenblicklich ist der Strom noch viel zu teuer, weil wir teilweise auch Fehlanreize haben. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Merit-Order-Prinzip, was sagt, dass das teuerste am Netz, sage ich mal, oder gehandelte Element das Leitgremium ist und das verteuert die Erneuerbaren augenblicklich, um es umgangssprachlich zu sagen. Insofern müssen wir da ansetzen. Und natürlich ist die Netzinfrastruktur maßgeblich auch davon abhängig, welches Energienetz der Zukunft wir brauchen, auch ausgehend von den Erneuerbaren und von deren Mix. Ich bin erstmal ein Verfechter davon, dass ich sage, wir werden ganz viele Erneuerbare unterschiedlicher Art brauchen. Das haben wir eben schon klar gemacht bei der Wärmeplanung. Denn zum Beispiel die Heizung der Zukunft wird nicht nur aus der Wärmepumpe bestehen, sicherlich an vielen, vielen Stellen aus der Wärmepumpe, aber es wird eben auch andere geben. Das, was wir leider nicht geschafft haben, zum Beispiel im Wärmebereich aufgrund der FDP, die darauf beharrt hat und immer mit Technologieoffenheit operiert hat. Sie haben auch den Wasserstoff beispielsweise für Heizen vorgesehen. Nach meinem Dafürhalten, nach allem, was ich sehe und kenne, ist Wasserstoff ein sehr, sehr kostbares Gut, sodass wir uns überlegen müssen beispielsweise, wo wir ihn einsetzen. Unabhängig von der Frage, Bärbel, die du schon betont hast, Wasserstoff ist nicht Wasserstoff. Nachhaltig ist er nur, wenn er mit Erneuerbaren produziert worden ist. Wir brauchen aber Wasserstoff für die großen Antriebstechnologien. Wir brauchen Wasserstoff für die Industrie, sodass ich glaube, dass Wasserstoff im privaten Bereich, im Heizen, nur ganz, ganz selten zum Einsatz kommen wird. Vielleicht dort, wo Wohngebiete nahe an Industrieanlagen grenzen, wo man also praktisch Infrastruktur auch mit nutzen kann. Ansonsten werden wir einen breiten Mix brauchen, auch zum Beispiel im Wärmebereich über Biogas etc. Wir werden das Thema Solar auch natürlich im Strombereich brauchen, gerade auch im Mobilitätsbereich. Das wird das Thema Digitalisierung eine große Rolle spielen. Das heißt, wenn ich es kann, dann lade ich mein Auto auf, wenn ich gerade günstig Strom auch beziehen kann. Und insofern wird es da um den Mix gehen. Windkraft wird nach wie vor ein Riesenthema sein, wo wir aufpassen müssen, dass wir auch dieses Thema Speicher adressieren, dass wir möglicherweise auch, wie Husum es zum Beispiel jetzt macht, nicht einfach abriegeln, sondern dort tatsächlich über Elektrolyse Wasserstoff hergestellt wird. Und das damit nutzt zum Beispiel diese Stadt gerade ihre ÖPNV-Busse. Also solche Konzepte auch weiterzuentwickeln. Aber am Ende wird es natürlich so sein, dass es eine große Mixtur gibt und Wasserstoff aus meiner Sicht jedenfalls nur in bestimmten Bereichen eingesetzt werden wird. Damit einher geht die Frage von dir, wie ist das Ganze eingebettet im europäischen System? Und da darf man auch nicht verschweigen, dass natürlich die Franzosen mit Atomkraft augenblicklich weiter operieren und es auch innerhalb der EU ja eine große Debatte gibt. Stichwort Atomkraft ist CO2-frei. Allerdings muss man bei Atomkraft auch immer wieder sagen, sie hinterlässt Endlagerung. Und euer bayerischer Ministerpräsident, wenn er Atomkraft fordert, dann spart er dieses Thema mal locker aus. Ich finde, eine Technologie, wo wir 30.000 Generationen nach uns Müll hinterlassen, von dem wir wenigstens in Deutschland noch nicht wissen, wo wir ihn lassen, ist keine nachhaltige Energie. Und die Franzosen haben im Moment massive finanzielle Probleme, um überhaupt ihre maroden und teilweise sehr anfälligen Atomkraftwerke zu stützen. Das ist eine Belastung für den Staatshaushalt, wo man sehr gut nachlesen kann, dass Atomkraft alles andere als günstig ist. Und trotzdem haben wir ein europäisches Verbundsystem, wo man, wenn an der Börse teilweise der Strom günstig ist, selbstverständlich auch Teile importiert unseres Stroms. Das ist nicht wie manchmal korportiert, dass wir zu wenig Erzeugungsquellen hätten, sondern da geht es um den Preis. Und insofern kann es auch sein, dass ein etwas Atomstrom aus Frankreich nach Deutschland kommt. Allerdings kommt auch ganz viel Erneuerbare nach Frankreich. Wir haben sehr, sehr viel, sind auch im Handel mit Norwegen, wenn es um Wasserkraft geht, auch mit Österreich. Insofern gibt es ein europäisches Verbundsystem und das muss weiter auch ausgebaut werden hin zu den Erneuerbaren. Insofern bin ich mir sehr sicher, und das zeigen auch die aktuellen Zahlen wieder, die Erneuerbaren sind absolut auf dem Vormarsch. Auch hier wird es den Mix geben. Und dann glaube ich jedenfalls, werden wir in irgendeiner Form auch, weil sie einfach unschlagbar günstig sind, wenn wir an diesem sogenannten Strommarktdesign auch noch basteln, dann werden wir in Europa erleben, dass am Ende auch Atomkraft überhaupt keine Chance mehr hat. Parallel dazu muss man sehen, dass der CO2-Preis über den europäischen Emissionshandel immer weiter ansteigen wird und er wird jetzt in den nächsten Jahren überführt werden, nicht nur im Industriesektor, sondern vor allen Dingen auch im Mobilitätssektor und im Gebäudesektor. Das heißt, das Heizen mit fossiler Energie wird immer teurer, wobei wir dann da aufpassen müssen, dass wir nicht Bevölkerungsgruppen überfordern, die eben den Umstieg nicht können. Das ist das Perfide bei CDU, CSU, die sagen einfach populistisch, wir schaffen das Heizungsgesetz ab und setzen auf einen effektiven CO2-Preis. Was heißt das denn auf gut Deutsch? Dann, wenn ich die Klimaschutzziele erreichen will, dann muss ich den Preis immer teurer machen und irgendwann muss ich die Leute dazu zwingen, ihr Verhalten zu verändern. Das ist dann die schön technische Meinung, dass die Begrifflichkeit eine Lenkungswirkung erzeugen. Wenn ich aber nicht das Invest einer neuen Heizung oder eines neuen Autos mir leisten kann, auch nicht durch entsprechende Förderprogramme, die es dann möglicherweise nicht mehr gibt, weil die CDU ist ja auch gegen jedwede Förderung, dann werden die Leute unter Druck gesetzt, die bei uns oder in unserem Fokus stehen, eben die arbeitende Mitte. Die kommen nämlich dann unter Druck und deswegen glaube ich, brauchen wir auch hier eine Mixtur. So viel erstmal an dieser Stelle. Ich glaube also, wir brauchen eine tatsächliche Offenheit im Bereich der Erneuerbaren, aber nicht eine Technologieoffenheit, wo ich dann wieder mit Atom oder fossiler Energie irgendwie rumdoktere, weil ich sage, naja, Gas kann der nochmal, weil das kann dann umgewandelt werden in Wasserstoff irgendwann. Das sind teilweise Pläne, die ich sehr, sehr kritisch sehe.
Danke für die Klarheit. Ich glaube, das war wichtig und auch nochmal, dass du rausgearbeitet hast, wie man Politik vielleicht nicht machen sollte, nämlich indem man den Leuten sagt, man schafft ein Gesetz ab, das sie nicht wollen, weil es ihnen vielleicht Sorge bereitet, aber durch die Hintertür, wo man dann die Verantwortung auf andere Ebenen, ob das Europa ist, ob das irgendwelche Weltübereinkommen sind, wie man den CO2-Preis gestalten möchte und so weiter, dann die Verantwortung auf andere überschiebt und man sagen kann, man hat es ja selber nicht gemacht. Das ist
Genau.
eigentlich ein politisches Spiel. Ich glaube, das sollte man mit den Bürgerinnen und Bürgern so nicht treiben, sondern da sollte man klar sein und sehen, wo man für Menschen, die Unterstützung brauchen, die Unterstützung auch leisten kann, aber auch eine klare Kommunikation, in welche Richtung wir gehen wollen. Das fand ich jetzt schon mal sehr wichtig, aber die Frage mit, wie kann was günstiger werden für die Leute, ist, glaube ich, was trotzdem eine legitime Frage ist. Ich habe auch eine Frage gekriegt, das ist ja interessant, wer sich auf Online-Fraktions-Vor-Ort-Veranstaltungen auch mit Fragen an uns wendet, das ist auch selbstverständlich und legitim, von einem Unternehmen aus Berlin, also jetzt nicht unbedingt in Traunstein im Berchtesgadener Land, wo es vor allem um die Frage geht, wie man ja die Stromkosten für Haushalte reduzieren kann. Ich vermute mal, dass also so Fragen wie Smart Meter und solche Fragen auch dahinter stehen. Ich kenne das Unternehmen selber nicht. Aber die Frage, wie man eben zu einer günstigeren Stromversorgung für Haushalte kommen kann, was es da für Möglichkeiten gäbe. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen aus deiner Sicht.
Also einmal haben wir das Problem, dass wir, und davon habe ich eben gesprochen, das ist ein sperriger Begriff, aber wenn das Unternehmen hier drin ist, dann weiß es, glaube ich, genau, wovon ich rede, den sogenannten Strommarktdesign, das sogenannte Strommarktdesign einschließlich des Merit-Order-Prinzips. Das ist das, was ist eigentlich gerade leitend, welche Energieform das macht, die Erneuerbaren augenblicklich teuer und muss überhaupt nicht sein. Natürlich hast du auch recht, und es gibt tolle Angebote inzwischen auch im Bereich der Erneuerbaren und Digitalisierung, dass man sehr genau guckt. Ich habe neulich gerade eine 75-jährige Frau besucht, die sich das angeschafft hat und beraten wurde durch eine Firma, die sich darauf spezialisiert, die genau sieht, wann lohnt sich der Strombezug von außen, wann lohnt sich die Einspeisung. Und sie freut sich, sie kann das alles an ihrem iPad nachsehen, wie viel sie gerade einspart und wie günstig auch der Strom ist, den sie gerade bezieht. Es geht eigentlich alles über Digitalisierung und insofern ist das auch ein spannender Bereich. Aber die Kernfrage ist bei uns, wir haben im Moment in den Quellen wieder eigentlich an einigen Stellen jedenfalls den Vorkriegsbezug, also vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo ja die Energiepreise explodiert sind. Und wir, Bärbel, das muss man auch immer wieder sagen, in dieser Ampel als SPD das durchgesetzt haben, dass wir Energiepreisbremsen eingeführt haben, mit vielen Milliarden Euros verhindert haben, dass schlichtweg die Preise unter die Decke gegangen sind. Sie sind erhöht worden, aber wir haben durch diese Maßnahme weite Teile der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger dadurch vor massiv steigenden Preisen bewahrt. Jetzt sehen wir, dass die Preise einigermaßen wieder normal sind, aber wir haben ein anderes Problem. Denn auf unserer Stromrechnung wird häufig eben auch, werden andere Dinge mit aufgeführt. Bei den Erneuerbaren oder auf der Stromrechnung bestand immer die erneuerbare Energienumlage. Das war ein Kostentreiber, den wir zu Beginn dieser Periode jetzt abgeschafft haben. Nicht dadurch, dass es diese erneuerbare Energienumlage nicht mehr gibt. Aber wir haben gesagt, das muss raus aus den privaten Haushalten beziehungsweise aus den Unternehmen, die es noch zahlen müssten. Viele waren befreit. Jetzt zahlen wir das aus dem Haushalt, und das sind zweistellige Milliardenbeträge, sodass wir dort eine Entlastung gemacht haben. Aber was nicht entlastet ist, beziehungsweise was auch zum Kostentreiber augenblicklich wird, ist der Netzausbau. Also die Netzentgelte werden auch auf die Stromrechnung, aufgeschlagen. Und da ist ein Problem, weil wir einen riesen Netzzubau brauchen. Und deswegen wird es darum gehen, wer kommt für diese Netzentgelte auf. Und hier haben wir im Moment ein Umlageverfahren, was meines Erachtens so nicht zukunftsfähig sein wird. Deswegen ist zum Beispiel jetzt gerade im industriellen Bereich, da geht es nicht um die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Frage, ob wir die Energiepreise gerade für energieintensive Unternehmen hier stabilisieren, indem wir die Netzentgelthöhen einfrieren. Es gibt aber auch andere Modelle, die dann auch die Verbraucherinnen und Verbraucher betreffen, ob man diese Umlage von Netzentgelten nach hinten rauszieht, erstmal über die KfW etc. dazu dient, dass man bestimmte Dinge vorfinanziert und dann allmählich das Ganze umgelegt wird. Das sind Kostentreiber, die wir augenblicklich haben und die dazu führen, dass der Strom immer teurer wird und damit natürlich auch im Verruf ist. Weil wir haben zum Beispiel im Bereich Atomkraft die Endlagerkosten nie auf die Stromrechnung eingepreist und draufgelegt, sondern haben sie ganz bewusst immer draußen vorgelassen als Politik. Und insofern ist die Preisgestaltung und auch das System, was ich versucht habe eben zu erklären, ist eine urpolitische Fragestellung. Und uns muss es daran natürlich gelegen sein, dass wir für Verbraucherinnen und Verbraucher, gerade weil wir verstromen, was es ja richtigerweise gesagt, im Mobilitätssektor wird es eine Verstromung geben von fossiler Energie hin zur Batterie. Und dass dort nicht die Verhetzung gehen kann, so in etwa, es wird ja alles teurer, wenn wir umsteigen. Da müssen wir darauf aufpassen, einmal dadurch, dass wir diese Umlageverfahren in Griff bekommen, dass wir die Frage auch zum Beispiel bei CO2 durchaus eine Bepreisung machen, die vernünftig ist, die nicht zu hoch ist, aber auch dort ein Preissignal geben und dann am Ende dazu kommen, dass wir tatsächlich die Erneuerbaren, die eben preislich von der Erzeugung eigentlich unschlagbar sind, dass wir das dann auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen können.
Danke nochmal. Ich glaube, das war jetzt nochmal eigentlich eine ganz wichtige Frage nochmal, wie wir wirklich dann mit den Stromkosten auch die Verbraucher langfristig oder mittelfristig auch entlasten können. Ich habe nochmal eine Frage gekriegt zum Thema Wasserstoffausbau. Du hast es ja vorher auch schon angesprochen. Das ist eine Bürgerin aus Traunstein, die zum Thema Wasserstoffbeschleunigungsgesetz die Frage hätte, was jetzt da eigentlich genau für eine Beschleunigung oder für Maßnahmen getroffen wurden und ob es da eigentlich nur um die Produktion von grünen Wasserstoff geht oder eben auch von allen anderen, du hast ja kurz angedeutet, Formen des Wasserstoffs, die ja je nachdem, mit welcher Energie, welchen Energieträger sie produziert werden, dann in ein ganzes Farbenspektrum aufweisen am Ende des Tages. Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Wasserstoffbeschleunigungsgesetz nochmal sagen. Wasserstoff ist ein Thema, das merke ich bei vielen Bürgergesprächen, das bei uns in der Region die Leute sehr interessiert und sehr beschäftigt. Ja, und deshalb wahrscheinlich auch diese Frage.
Also nochmal, Wasserstoff ist ein ganz wichtiger Baustein, aber es ist natürlich sehr zentral, wie er hergestellt wird. Wir brauchen auch zu Wasserstoff eine entsprechende Infrastruktur, die gebaut werden muss. Und dieses Beschleunigungsgesetz dient dazu, eigentlich den Hochlauf von Wasserstoff bis zum Jahre 2030 auch zu ermöglichen. Und natürlich wird es so sein, dass wir als erstes auch Wasserstoff bekommen, der beispielsweise mit Gas hergestellt worden ist, der ist aber nicht nachhaltig. Und da gibt es jetzt einen großen Kampf, wo wir, glaube ich, auch sehr aufpassen müssen, dass die fossile Energie sich nicht in Anführungsstrichen nachhaltig wandelt. Denn die Idee bei einigen ist, wir importieren Gas und wir machen dann eine Wasserstoffproduktion. Und dann haben wir plötzlich Wasserstoff und das ist die eierlegende Wollmilchsau. Das Grundproblem ist nur, dass man natürlich bei der Umwandlung erstens einen hohen Energieaufwand hat. Und zweitens, wenn man das mit Gas macht, natürlich auch CO2-Emissionen wieder entstehen. Und jetzt gibt es das nächste Angebot an die fossile Energie, dass man sagt, na, dann cachen wir sozusagen das CO2 und verpressen es in die Erde, sogenannte CCS-Technologie. Das ist dann jetzt gerade die große politische Frage, wie weit wollen wir das ermöglichen? Erstens ist es sehr teuer und zweitens sind auch Lagerstätten hier an der Stelle haben eine gewisse Begrenzung. Und wir müssen immer sehen, das ist für mich jedenfalls immer so ein bisschen das Kindheitssyndrom, wenn wir glauben, wir pressen irgendwas tief in die Erde, dann ist es schon gut. Da gibt es große, große Fragen, weil all das, was angestochen wird, muss eben im Zweifel dann auch wieder verdichtet werden. Die Norweger sind da sehr, sehr weit. Ich sage trotzdem, das Beste ist, dass man CO2-Emissionen überhaupt vermeidet. Und deswegen ist für mich jedenfalls bei der Wasserstoffproduktion dieses CCS, die Umwandlung, kein richtiges und weitergehendes Ziel. Wir brauchen möglicherweise eine ganz kleine Menge CCS für die Technologien, wo sich CO2-Emissionen im Moment jedenfalls nicht vermeiden lassen, Zementindustrie etc. Aber bei der Wasserstoffproduktion wäre es für mich jedenfalls kein Ziel. Und dann muss man wieder gucken, wie laufen im Moment die Genehmigungsverfahren, wenn es um Wasserstoffhochläufe geht, wenn es um Speichertechnologien geht, wo es um Speicherung von Wasserstoff geht. Und hier sehen wir, dass der Staat noch nicht richtig gut aufgestellt gewesen ist, sondern die Genehmigungsverfahren viel zu lange dauern, dass einher dann mit der Planung und wenn wir 2030 an einem Hochlauf interessiert sind, müssen wir diese Verfahren verändern. Und deswegen ist dieses Gesetz in Gang gebracht worden. Es gab auch eine Anhörung im Deutschen Bundestag, im entsprechenden Energieausschuss. Die hat an einigen Stellen nochmal viel, viel Kritik ergeben. Und jetzt ist dieses Thema, ist dieses Gesetz auch ein Thema, ob man dort trotz der rot-grünen Minderheitsregierung noch etwas hinbekommt als zweite, dritte Lesung, sodass dieses Gesetz verabschiedet wird. Das ist bis jetzt noch nicht klar. Ich hoffe, dass es dort die Möglichkeiten gibt, weil ansonsten dieses Gesetz der sogenannten Diskontinuität zum Opfer fallen würde. Das heißt, alles, was bei einer Neuwahl nicht entschieden ist, fällt erstmal in den Papierkorb und müsste neu von einer Koalition dann verhandelt werden und gegebenenfalls vom Bundestag in einer ersten Lesung mit Anhörung dann wieder durch eine zweite, dritte Lesung gebracht werden. Ich hoffe, dieser Zeitverzug entsteht nicht, weil wir eigentlich hier sehr, sehr dringend diese Entbürokratisierungsmechanismen, von denen ich eben sprach, brauchen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass solche auch vermeintlich nicht immer in der großen öffentlichen Diskussion stehenden Fragen noch gelöst werden, zeitnah. Ich hätte jetzt noch mal zum Thema Europäische Union und Windenergie zwei Fragen gekriegt. Das eine ist von einem Bürger aus Dranreuth, der sich sehr interessiert für die EU-erneuerbaren Richtlinie im Bereich Windenergie, speziell nochmal Windenergie auf See. Wie das umgesetzt werden soll oder wird in nationales Recht. Und vor ganz kurz vor der Veranstaltung hat mich nochmal eine Frage auch erreicht in Bezug auf die EU und die zum schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und die Frage, wie man das mit der Flächenverfügbarkeit vielleicht besser regeln könnte oder besser hinkriegen könnte, damit eben auch genügend Flächen für den Ausbau von erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Kannst du zu den EU-Richtlinien entsprechendes
Ja,
sagen?
also erstens, wir haben diese Frage der EU, da habe ich nochmal auch an einigen Stellen, also da gibt es etwas, wir haben ein Gesetz verabschiedet zur Umsetzung dieser EU-Richtlinie, die im Bereich Windenergie auf See und der Stromnetze auch stattfindet. Das Ganze haben wir angenommen in einem sogenannten Bundesbedarfsplangesetz, wo es auch um Planungsbeschleunigung geht. Und damit sind die EU-Regeln ins nationale Recht weitgehend übernommen worden. Einige Teile sind dort noch nicht drin. Ich hoffe aber, dass man die auch sehr, sehr schnell umsetzen kann, auch gegebenenfalls in einer neuen Regierung. Und dann geht es tatsächlich um die Frage, wie haben wir EU-mäßig, da geht es auch um Fragen des Naturschutzes und des Windkraftausbaus, wo wir überlegen, in den Bereichen, wo man beispielsweise erneuerbare Windkraftanlagen sehr schnell erstellen könnte und naturfachliche Fragen eher in den Hintergrund treten könnten, weil sie weniger sensibel sind, dass man dort praktisch eher für die Erneuerbaren sich ausspricht, aber dann parallel dazu andere Gebiete, die zum Beispiel nicht aufgrund der Windhöfigkeit geeignet sind, dort dem Naturschutz eine größere Bedeutung zukommen lässt, also einen Ausgleich von entsprechenden Flächen. Und da sind wir augenblicklich, gibt es EU-Regeln, die auch verlängert werden müssen. Und hier kann es sein, also hier sind wir dann auch als nationaler Gesetzgeber noch gefordert, weil wir dort noch nicht so weit umgesetzt haben, wie ich es mir jedenfalls vorstelle.
Ich glaube, das war zu den beiden EU-Regeln dann auch nochmal klar. Ich hätte dann noch eine Frage zur Digitalisierung als solches. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie Digitalisierung nutzen kann und nutzen wird für den Ausbau von Erneuerbaren, auch zum besseren Nutzen für den privaten Verbraucher, zu Kostenreduzierungen beitragen kann. Kannst du zum Thema Digitalisierung und Integration von erneuerbaren Energien ins Netz noch was sagen? Weil ich vermute, dass auch das eine deutliche Verbesserung mit neuen technologischen Möglichkeiten geben wird.
Absolut, das Thema erneuerbare Energien, Energiewende und Digitalisierung gehört untrennbar zusammen. Das fängt damit schon an, dass ich beispielsweise, das Beispiel habe ich ja eben genannt, wann speise ich ein, wann lohnt es sich, wann lohnt es sich auch beispielsweise das Auto aufzuladen. All diese Dinge werden wir mit der Digitalisierung mannigfach erleben. Das heißt auch, dass ich über bestimmte digitale Steuerungssysteme mich als Verbraucher eigentlich gar nicht mehr darum kümmern muss, sondern diese digitalen Vorrichtungen mir sagen, wann ist welcher Strom gut bezugfähig und wann kann ich im Zweifel gut einspeisen. Das wird dann auch die Nacht betreffen, wenn nicht so viel produziert wird, etc. Also auch dort werden wir Steuerungselemente erleben, im Übrigen auch für die Industrie, die natürlich nicht eine Flexibilität hat wie ein Verbraucher, ein Verbraucher, der möglicherweise die Waschmaschine morgens, aber auch abends laufen lassen kann. All diese Dinge werden sehr lebensnah zur Erleichterung führen im erneuerbaren Zeitalter, wenn man Digitalisierung richtig nutzt. Ich will aber auch ganz deutlich an diesem Punkt sagen, dass diese Digitalisierungsfrage und auch KI sicherlich, also künstliche Intelligenz, auch noch eine weitere Rolle spielen wird, zum Beispiel im Mobilitätsbereich. Wir haben im Moment die Situation, dass wir an vielen Stellen in Deutschland trotz des tollen 49-Euro-Tickets, gerade im ländlichen Bereich, mir Menschen sagen, was habe ich davon? Bei mir fährt kein Bus mehr. Und diese Linien sind häufig abgeschafft worden, weil es dann Verkehrszählungen gegeben hat und man festgestellt hat, na, da sitzen eben nur zwei Leute dann irgendwie um 21 Uhr drin und deswegen hat man die ganze Linie eingestellt. Ich glaube, die Digitalisierung gerade im Mobilitätsbereich wird dazu führen, dass wir, und das zeigen jetzt schon erste Piloten, auch in Deutschland Best-Practice-Beispiele, dass wir Rufsysteme bekommen, wo du eben nicht die feste Buslinie hast, sondern sehr flexibel auch schalten kannst über Digitalisierung und künstliche Intelligenz, wie kann das dann effektiv genutzt werden, ohne dass man immer eine Tour hat, die stupide fährt, sondern auf Anrufsysteme mit Smartphone etc. schnell reagiert. Damit einher auch das Thema, was sicherlich in den nächsten Jahren an Fahrt aufnehmen wird, auch das Thema autonomes Fahren. Das gibt jetzt die ersten Städte. Wir haben da noch erhebliche rechtliche Fragen zu klären miteinander. Wir sehen, dass es in San Francisco beispielsweise Verfahren gibt, wo wir durchaus auch Probleme haben. Aber ich bin mir sehr sicher, das wird sich weiterentwickeln. Und dann werden solche öffentlichen Personennahverkehre aufgrund von autonomem Fahren, Rufsystemen völlig anders dargestellt werden. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance auch für den ländlichen Raum, Mobilität wieder neu zu denken und auch neue Formen dort zu probieren, die dann Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekommen.
Absolut, total spannendes Thema, wirklich gerade für, wie du richtig sagst, ländlichen Raum. Also ich kann mir das bei mir in der Region in vielen kleineren Kommunen als sehr, sehr hilfreich vorstellen. Wenn wir gerade beim Verkehrssektor sind, dann würde ich eine Frage, die ich gekriegt habe, muss ich nur schnell spicken, von Frau Seibert aus Bad Reichenhall zum Thema E-Autos nochmal vielleicht anführen. Die Frage kommt ja relativ häufig. Einerseits E-Mobilität ist gut fürs Klima, CO2-Neutralität wird vorangebracht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Produktion der Batterien, insbesondere wenn es um Lithium-Ionen-Batterien geht, durchaus problembehaftet. Ob das von der Frage, wo es abgebaut wird, die Materialien anbelangt, bis hin eben zur Frage der Produktionsprozesse als solches. Kannst du dazu Verbesserungen oder Erneuer oder Neuigkeiten für mehr Nachhaltigkeit in der Produktion von Batterien für E-Autos schon was sagen? Weil ich glaube, da tut sich unglaublich viel. Und wenn ich richtig informiert bin, spielt ja auch das Schlagwort Recycling und wie man solche Batterien öfter nutzen kann, eine ganz entscheidende Rolle. Aber da bist du sicher näher dran.
Ja, also als erstes gibt es, und da sieht man dann in entsprechenden Plattformen ja auch immer die Behauptung, also die Herstellung von einem Elektrofahrzeug würde viel, viel mehr CO2 verschlingen als die eines Verbrennermotors. Dazu gibt es mittlerweile absolut gute Untersuchungen, wo man darlegen kann, schon alleine von den Lebenszyklen ist ein Elektrofahrzeug emissionsärmer. Natürlich hängt die Produktionsweise natürlich massiv davon ab. Das heißt, wir brauchen, und das merken wir ja auch, dass die großen Hersteller jetzt händeringend daran suchen, dass sie erneuerbare Energiequellen erschließen, damit schon bei der Produktion durch die Verwendung von erneuerbarem Strom sozusagen der CO2-Fußabdruck nach unten geht. Und dann ist das Thema Batterien natürlich ein sehr, sehr zentrales, weil es auch mit der Frage, wie geht das mit dem Lithiumabbau und. Einher, da haben wir erstens mittlerweile die Möglichkeit, auch auf Ersatzstoffe schon zuzugreifen, die also uns nicht von bestimmten seltenen Erden abhängig machen. Da ist der Forschungsbereich ein ganz wesentlicher. Und wir haben vor allen Dingen das Thema, was du angesprochen hast, das Thema Recycling. Wir haben die Automobilhersteller, die genau in diesem Bereich auch unterwegs sind, natürlich auch durch Forschung, aber auch durch Anwendung schon, wo man sieht, an vielen, vielen Stellen können zum Beispiel diese seltenen Erden und seltenen Mineralien tatsächlich auch recycelt werden, wiedergewonnen werden, sodass man eben sie wieder weiterverwenden kann und man in Kreisläufen hier auch denken kann. Ich bin mir aber sicher, die Entwicklung in diesem Bereich wird noch rasant sein. Sie ist schon rasant und das, was vorgestern galt, gilt heute schon nicht mehr. Genau, was um diese Frage Wiederverwendung, aber auch Umstieg auf Alternativmaterialien der Fall ist. Also diese Entwicklung ist rasant und ich bin mir sehr sicher, dass man das immer wieder klarer wird und auch durch bestimmte Mechanismen, dass die Elektromobilität im Vergleich zur Verbrennertechnologie absolut CO2-ärmer ist. Vor allen Dingen, wenn wir dann die industrielle Produktion auch völlig umgesattelt haben auf die Erneuerbaren.
Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Information, weil das beschäftigt einfach viele Bürger. Auch beim Kauf eines E-Autos ist das, was ich da mache, genau das Zukunftsorientierte. Und das war, glaube ich, sehr klar, einfach auch nochmal, was den CO2-Bedarf, aber auch die Frage der Nachhaltigkeit von Batterien anbelangt. Jetzt hätte ich noch eine, ich würde sagen, vorletzte Frage, die ich stellen möchte, weil ich die schon nochmal spannend finde. Aus Bad Aibling, also im Nachbarwahlkreis in Rosenheim, gestellt die Frage, welche Rolle spielen eigentlich kommunale Energiegenossenschaften und welche Rolle spielen lokale Initiativen bei der Energiewende?
Also das ist natürlich eine der zentralen Fragen auch der Akzeptanz. Wir haben ja mit dem erneuerbaren Zeitalter auch die Möglichkeit der Dezentralisierung geschaffen. Natürlich ist es auch immer in der Politik und auch in der Wissenschaft eine große Frage, setzen wir auf große zentrale Energiequellen oder setzen wir auf dezentrale? Da wird die Antwort sicherlich sein, auch hier gibt es nicht den Königsweg. Wir brauchen die großen Offshore Anlagen, mit der Folge, dass wir auch diesen Strom, der produziert wird, in den Süden transportieren müssen, weil die Windkapazitäten dort nicht so sind. Und wir werden auf der anderen Seite kleine dezentrale Einheiten brauchen. Und leider ist ja jetzt zum Beispiel diese Fridays for Future-Bewegung geringer geworden. Sie hat nicht mehr die Bedeutung. Ich habe immer den Aktivistinnen gesagt, Leute, engagiert euch vor allen Dingen vor Ort. Auch da wieder das Thema, es geht alles nicht schnell genug, aber keiner redet über den Weg. Und gerade vor Ort, wenn über die beispielsweise über die Ausweisung von erneuerbaren Flächen gesprochen wird, wenn man die Frage hat, lohnt es sich nicht, auf allen öffentlichen Gebäuden zum Beispiel erneuerbare PV-Anlagen etc. zu installieren? Lohnt es sich, dass Bürgerinnen und Bürger in eine Bürgersolaranlage investieren? Da gibt es tolle Beispiele in Deutschland. Lohnt es sich, dass Kommunen Windkraftanlagen ausweisen und daran direkt beteiligt sind oder es sogar selbst machen? Diese Möglichkeiten haben wir geschaffen und wir merken, dass die Akzeptanz, gerade auch bei Windkraft, steigt, wenn man merkt, dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt. Und da sind diese Genossenschaftserzeugungsmodelle absolut Gold wert, weil sie die Akzeptanz dadurch steigern, dass die Wertschöpfung bleibt. Und das ist für mich jedenfalls auch eine ganz, ganz große Frage zwischen Stadt und Land. Weil häufig ja der Eindruck entsteht, wir sind hier die Quelle, bei uns wird die Landschaft verschandelt, damit die Städter sagen können, sie haben gute erneuerbare Quellen, aber wir haben hier die Lasten und diesen Lastenausgleich sozusagen mit einer monetären Beteiligung zu verbinden, sei es kommunaler Art oder über Bürgerinnen und Bürger direkt, auch tolle oder spannende Projekte, wie wir mit Tarifen umgehen, gegebenenfalls, dass Bürgerinnen und Bürger, die diese Windkraftanlagen haben, dass sie durchaus einen bestimmten Tarif nur zahlen. Also die Partizipation vor Ort über Genossenschaften, über Beteiligungsgesellschaften ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Schlüssel für die Energiewende und ich wünsche mir, dass da noch viel, viel mehr gemacht wird. Gerade in den ländlichen Bereichen, glaube ich, ist da viel, vieles drin.
Ich kann das nur unterstreichen aus eigener Erfahrung. Bei mir gibt es tolle Energiegenossenschaften. Ich bin auch Mitglied bei der einen oder anderen. Und das ist sowohl ökologisch sinnvoll wie auch ökonomisch, wenn ich ehrlich bin. Auch ökonomisch eine sinnvolle Investition. Ja, ich schaue auf die Uhr und ich weiß, dass du Punkt 19 Uhr weg musst, Matthias. Deshalb eine letzte Frage, die ich ja am Anfang schon angekündigt habe und die ich auch gekriegt habe im Chat, auch von Bürgern gekriegt habe. Wie es denn so ist nach 1,5 Monaten im Amt als Generalsekretär. Vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, was sich denn verändert hat für dich von deiner Aufgabe als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wo es ja auch um sehr viele technische Details, wie wir ja gerade auch diskutiert haben, ging, hin zum Generalsekretär.
Ja, da könnte ich jetzt einen ganzen Abend drüber reden, weil die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Die 6 Wochen oder 7 Wochen, die ich das jetzt mache, sind natürlich sehr, sehr bewegende Wochen. Erstens habe ich nicht damit gerechnet, dass ich diesen Job in irgendeiner Form angetragen bekomme, weil wir leider ja erleben mussten, dass Kevin Kühnert aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr weitermachen konnte. Und das kam dann alles sehr, sehr plötzlich. Und dann, dass wir plötzlich in einem Neuwahlszenario sind, und als Generalsekretär hat man dann eben die Verpflichtung, diesen Wahlkampf vorzubereiten. Das heißt, das ist alles jetzt ein völlig neues Leben, will ich mal sagen. Die Taktung ist sehr, sehr eng. Also das, was ich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender gemacht habe, war schon viel, viel Arbeit. Aber jetzt in diesen Zeiten sind 80-Stunden-Wochen der Regelfall, wenn überhaupt, meistens sogar noch mehr. Und du stehst nochmal ganz anders in den Blick der Öffentlichkeit. Das heißt, die Leute erkennen dich plötzlich, was auch was anderes ist. Aber bis jetzt habe ich toi, toi, toi nur gute Erfahrungen gemacht, dass Leute einem viel Glück wünschen. Polizeibeamten, die vor Gebäuden des Bundestages stehen, teilweise einem Glück wünschen, Leute einem Hinweise geben. Das ist wirklich auch was Schönes. Aber es ist eben sehr anstrengend. Für mich, sage ich, ist es eine Berufung, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich damit wirklich auch nicht gerechnet habe. Und vielleicht zurück zu diesem Thema Energie, worüber wir jetzt auch gerade geredet haben. Ich glaube schon, dass diese Zeiten absolut volatil sind. Wir sehen im Moment die Umfragen der SPD, die nicht gut sind. Ich bin aber fest davon überzeugt, wenn wir jetzt in den Wahlkampf hineingehen, dann merken die Leute, es geht um sehr, sehr viel. Es geht auch im Energiesektor darum, ob wir weitermachen, ob wir wirklich auch die ökologische Frage mit der sozialen Frage zusammen verbinden, aber auch um die Frage natürlich, wie entwickelt sich diese Demokratie weiter? Denn die Demokratiefeinde nutzen jetzt auch das Thema Klimaschutz teilweise und wir haben es in den USA gesehen, wenn man es falsch macht, wenn man die Leute nicht mit ihren Ängsten und Sorgen auch hört und mitnimmt, dann gewinnen die im Zweifel diesen ganzen Klimaschutz mit Füßen treten und sogar darum reden, dass es keinen von Menschen gemachten Klimawandel gibt. Und insofern geht es um sehr, sehr viel. Und wenn ein Friedrich Merz beispielsweise sagt, Windräder sind hässlich und die brauchen wir nicht mehr, wäre das ein fataler Rückschritt, auch. Und insofern, es steht hier ganz, ganz viel zur Disposition. Es geht um meines Erachtens eine Richtungsentscheidung. Ich bin mir sehr sicher, dass die Sozialdemokratie als älteste Partei, die auch ihren Namen nie verändern musste, gerade in diesen demokratiegefährdenden Zeiten sehr, sehr wichtig sind, weil wir den Zusammenhalt denken, auch gerade beim Klima- und Umweltschutz, nicht die Polarisierung, sondern genau das Zusammendenken, dass man in einer Gesellschaft gemeinsam Dinge und Lösungen entwickelt, obwohl die Herausforderungen groß sind. Und insofern da an erster Stelle jetzt mit den Parteivorsitzenden und dem Fraktionsvorsitzenden wirken zu können, das ist für mich schon ein hohes Privileg und insofern, trotz dieser Anstrengung, habe ich im Moment ganz, ganz viel Kraft und Power, um das in den nächsten Wochen dann auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren und dann hoffentlich auch mit einem viel, viel besseren Ergebnis zu landen, als das, wo wir da augenblicklich stehen.
Lieber Matthias, ich danke dir ganz herzlich, auch für die Energie und die Power, die du jetzt in der Stunde ausgestrahlt hast. Und umso mehr weiß ich zu schätzen und sicher auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu schätzen, dass du dir diese Stunde Zeit nochmal genommen hast und trotz des neuen Amtes eben nochmal einen Blick zurück in deine alte Aufgabe gewagt hast. Aber glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Verbindung der beiden Funktionen jetzt zum Schluss nochmal zum Ausdruck gebracht hast. Und die Ansage von dir, es geht um eine Richtungsentscheidung und das merkt man eben auch an den Energiefragen, die wir jetzt gerade eine Stunde diskutiert haben, glaube ich, ist sehr, sehr klar und man merkt es auch an den Demokratiefragen und an den Fragen, welches Potenzial gibt es, um Menschen in schwierigen, unsicheren Zeiten zu verunsichern oder welche Chancen haben wir eben auch mit Fakten, mit Informationen, und mit zukunftsorientierter Politik Menschenängste zu nehmen. Um das soll es ja am Ende auch gehen. Ich danke dir ganz herzlich für diese Stunde. Ich danke dir herzlich für deine Zeit. Wünsche dir alles Gute und viel Kraft für die weiteren Aufgaben, die vor dir liegen. Und freue mich natürlich, mit einem solchen Generalsekretär gemeinsam in den Wahlkampf ziehen zu dürfen.
Liebe Bärbel, vielen Dank an dich und dir natürlich auch viel Kraft und Ihnen und euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns das eine oder andere Mal dann in Bayern.
Du bist immer herzlich willkommen bei uns im Wahlkreis, bist immer herzlich eingeladen. Und danke nochmal und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke an alle, die Fragen geschickt haben. Wenn etwas offen geblieben ist, melden Sie sich bitte an mein Büro. Dann können wir auch Fragen nochmal klären im Nachgang. Aber ich freue mich, dass Sie sich alle so regeln.